Deutschlandfunk, Kultur heute.
In Frankreich gibt es einen schönen Ausdruck für die Rückkehr nach den Sommerferien. La rentrée, die Rückkehr. Und auch wenn die großen Ferien schon etwas länger zu Ende sind und die Herbstferien vor der Tür stehen, haben die Theater gerade erst wieder angefangen mit der neuen Spielzeit. Gleich drei neue Inszenierungen besprechen wir heute. Ein doppelter Hamlet in Hamburg. Warum doppelt, das erklärt sich gleich. Eine Bearbeitung von Kleists Erdbeben in Chili in Bochum und Verdis Nabucco in Bonn. Außerdem eine Max-Liebermann-Ausstellung in Baden-Baden und in Houston, Texas hat ein neues Goethe-Institut eröffnet. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Der Gefangenenchor aus Giuseppe Verdis Oper Nabucco gehört zu den Opern-Gassenhauern. Dabei stand das Stück Va Pensiero, sehr frei übersetzt vielleicht Die Gedanken sind frei, für die Norditaliener 1842 bei der Uraufführung, sinnbildlich für ihre eigene Situation, also für die Fremdbestimmung durch die Habsburger Monarchie. Die Oper um den babylonischen König Nabucco, der Jerusalem erobert und belagert, ist also durchaus politisch aufgeladen und dem Risorgimento, also der italienischen Einigungsbewegung, wurde Va Pensiero eigentlich zur inoffiziellen Hymne. Die Religion spielt allerdings ebenfalls eine wichtige Rolle. Es geht um Schuld und Vergebung, nicht nur bei Nabucco, sondern auch bei dessen Tochter Abigail, die Macht an sich reißen und die Israeliten töten will. An der Oper Bonn hat Roland Schwab die Oper nun neu inszeniert. Gerade in den letzten Jahren ist der Regisseur geradezu zu einem Verdi-Spezialisten geworden. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich das gestern für uns angeschaut. Uwe, für was hat Schwab sich denn entschieden? Für ein Religionsstück oder eine Politikparabel?
Eindeutig für die Politik. Die Religion ist nur noch so in Spurenelementen spürbar, wenn ein Bibeltext, ein Toratext mal zerstört wird von Nebukadnezar. Dann zum Beispiel merkt man, es geht um religiöse Auseinandersetzung, aber eigentlich ist es ein ganz düsteres Stück über einen totalitären Herrscher, der sich zum Entscheider über Leben und Tod aufschwingt. Da ist die Inszenierung auch sehr deutlich. Piero Vinci Guerra hat einen sehr düsteren Raum entworfen, der immer scharf beleuchtet wird, oft vernebelt ist. Es brennt auch immer mal wieder. Dann ist es logischerweise Rauch. Da drin bewegt sich eine sehr heutige Gesellschaft in den Kostümen von René Listerdahl. Hinten kann man eine dieser Wände kippen. Das ermöglicht dann sehr beeindruckende Auftritte, zum Beispiel des Chors mit Chors der Gefangenen. Die haben in dem Moment Handys in der Hand, die im Dunkeln leuchten. Und da kann man auch so Anklänge an die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingsgeschichten um 2015 wiederum sehen. Vertriebene, deren Kommunikationsmittel und auch Hilfs- und Überlebensmittel dieses Handy ist. Es gibt mal Schriftbänder, wo Zitate von Hitler, Stalin, Mao rüberlaufen, die alle sagen, also ich bin der Herr über Leben und Tod, aber auch ich bin der Vater aller. Also die sich ja auch inszenieren als der milde, als der kluge Herrscher, was sie eindeutig nicht sind. Und da sind wir ja nun wirklich in der Gegenwart.
Also ein eher düsteres Drama.
Absolut. Es gibt, fast fällt es dann schon auf, dass dieses Stück eigentlich ja versöhnlich endet. Also Nabucco befreit sich aus dem Wahnsinn. Abigail kann sich auch nicht durchsetzen mit ihren totalitären Fantasien. Und man sitzt ein bisschen im Opernhaus und denkt, ach, wenn es denn mal so wäre, dass die totalitären Herrscher unserer Zeit von ihrem Wahnsinn geheilt würden.
Speziell, du hast sie gerade angesprochen, die Partie der Abigail. Die ist wirklich schwer, aber auch die anderen Rollen, die haben es durchaus in sich. Haben dich die Sängerinnen und Sänger überzeugt?
Auf jeden Fall. Es ist in Bonn wirklich gelungen, das sehr, sehr gut zu besetzen. Aluda Todua ist ein sehr volltönender Nabucco, der auch im Wahnsinn sich nicht zu Schreierei hinreißen lässt. Bei all den anderen Rollen, Fenena, Charlotte Quart auch sehr gut, Zacharia, Derek Ballard, ich nenne jetzt noch mal einige andere, die machen das alle sehr gut, aber natürlich ist jeder gespannt, wie ist denn diese Abigaile? Da gibt's auch Sängerinnen, die das mit großem Effekt durchbrüllen. Das macht Erika Grimaldi überhaupt nicht. Sie singt das immer und das ist wunderschön und wir hören sie jetzt.
Klingt mühelos.
Absolut. Sie ist auch in den besten Händen bei Will Humburg. Der ist ja Verdi-Spezialist, macht auch das wieder mit hoher Energie und wahnsinnig differenziert. Früher Verdi hat in Deutschland ja immer mit diesem Vorurteil zu kämpfen, Rumtata-Musik geschrieben zu haben. Da sind auf einmal Farben in der Partitur, dass ich nie wieder hören will, romantische italienische Oper sei schlecht instrumentiert.
Uwe Friedrich über Giuseppe Verdis Nabucco, neu inszeniert von Roland Schwab an der Oper Bonn und durchaus eine Empfehlung. Vielen Dank. Am Ende der Oper gibt es ja tatsächlich die Einsicht in die eigene Verirrung mit der Bitte um Vergebung. Bei Heinrich von Kleists Novelle Das Erdbeben von Chili gibt es das nicht. Das Paar, das sich hier wegen der Standesunterschiede nicht lieben darf, hat nur eine kurze Verschnaufpause, denn es kann im Durcheinander eines Erdbebens aus der Gefangenschaft fliehen, aber am Ende werden beide hingerichtet. Der Theaterregisseur Christopher Rüping hat Kleists Text am Schauspielhaus Bochum mit dem utopischen Buch All About Love der feministischen Autorin und Soziologin Bell Hooks konfrontiert. Und was das für die Liebe bedeutet, das weiß Dorothea Markus, die sich die deutsche Erstaufführung gestern angesehen hat.
Hier sieht es eher aus wie auf einer Probe. Das Saallicht ist an, 14 Schauspieler stehen auf der kahlen Bühne und warten. Fast schon werden Zuschauer ungeduldig, bis der Performer Damien Rapgetz an die Rampe tritt.
Hallo, ich habe mir das vorgestellt. Ihr seid ganz genau so, wie ich mir euch vorgestellt habe. Oh wow. Entweder ich bin sehr gut darin, mir Dinge vorzustellen, oder ihr seid einfach sehr gut vorstellbar.
Doch könnte man sich nicht auch einfach ein Erdbeben vorstellen, etwa das Furchtbare von Lissabon 1755, Vorlage für Heinrich von Kleists Novelle Das Erdbeben von Chili? Und langsam wird an diesem Abend, der so schlicht beginnt, klar, um nichts weniger als die Vorstellungskraft geht es hier und darum, was man durch sie utopisch denken und dann verändern kann. Doch zunächst einmal Auftritt von Geronimo und Giuseppe, den Liebenden bei Kleist. Dargestellt werden sie in Bochum von den Schauspielern Elsie de Brau und Moses Leo mit großem Altersunterschied. Ein schönes, aber ungleiches Paar, das die Gesellschaft verstört. Minutenlang küssen, kosen, herzen sie sich auf der Bühne, zart, wild und anrührend, bis der Sohn hereinkommt.
Ihr zwei seid jetzt ein Paar?
Oder was?
Enrico, bitte. Du bist fast 30.
Oh, du bist 65. Mutter, das ist schon merkwürdig. Für alle, wer findet das so ein bisschen merkwürdig? Die beiden, so als Paar.
Was lässt du jetzt über uns abstimmen?
Ich find's merkwürdig, dass ihr so tut, als wäre das nicht merkwürdig.
Gemeldet wird die Mésalliance nun dem Erzbischof und dem Vizekönig und das Paar wird zum Tode verurteilt. Das extreme Erdbeben, das bei Kleist nun losbricht, ist zwar eine Katastrophe für Hunderte, für sie aber erscheint es als Rettung.
Der Boden wankte, alle Wände des Gefängnisses rissen.
Doch Regisseur Rüping geht es nicht um eine Nacherzählung von Kleists Novelle, sondern um die große Frage, wie Gewalt durch Liebe überwunden werden kann. In der Novelle wird das Paar am Ende samt Baby von einem Mob in der Kirche erschlagen. Aber wenn diese brutale Erzählung vorstellbar ist, wäre nicht auch vorstellbar, dass es ein ganz anderes Ende gibt, in dem die Liebe siegt? Und so kommt das Buch der Soziologin Bell Hooks ins Spiel, Alles über Liebe. Und der alte Eurotrash-Song What is Love von Hathaway, der seine Essenz sein könnte.
Baby, don't hurt me.
Und da ist sie. Die simple Antwort auf jene Frage, was ist die Liebe? Baby, don't hurt me. Tu mir nicht weh. Da, wo Gewalt ausgeübt wird, ist keine Liebe. Da, wo einer den anderen kleiner macht, ist keine Liebe.
Er träumt von einer utopischen Gesellschaft, in der alle drum bemüht sind, ihr Gegenüber größer zu machen.
Ist das nicht ein bisschen
übertrieben?
Kann sein.
Baby, don't hurt.
Der Keim dieser Utopie kann aus der tiefsten Katastrophe wachsen. Verdeutlicht wird das, als mitten im Stück auf einmal alles dunkel wird, Stromausfall. Und an der Bühne ein wunderschöner Sternenhimmel erscheint. Faszinierend, wie an diesem Abend immer stärker der Bühnenzauber wirksam wird. Fürchterlich nachgespielt wird das von Kleist aufgeschriebene Massaker in der Kirche. Der Erzbischof fährt mit Hebemaschine autoritär in die Höhe. Die Massakrierten fallen um. Ein Stoffbündel wird als Baby gegen die Wand geworfen. Die Gewalt ist zugleich da und doch künstlich hergestellt. Und so scheint stets die Frage hindurch, wie kann diese permanente Gewalterzählung der Menschheit durchbrochen werden?
Was ist, wenn wir einfach abhauen?
Hä? Dabei agiert das riesige Ensemble so harmonisch miteinander, als seien sie längst selbst zu einer utopischen Gemeinschaft zusammengewachsen. Christopher Rüping geht in All About Earthquakes an existenzielle Fragen, die er mit grandios schlichten Bühnenmitteln direkt in unsere Köpfe versetzt. Hier wird nicht nur vorgespielt, sondern das Publikum gedanklich zutiefst mit einbezogen. Eine besondere Art von Theater, ein großartiger, aufrüttelnder Abend.
All About Earthquakes von Christopher Rüping am Schauspielhaus Bochum, Dorothea Markus berichtete. Um das einstige Enfant terrible des deutschen Theaters, Frank Castorf, 25 Jahre Intendant der Volksbühne in Berlin, ist es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden. Aber wenn er ein neues Stück inszeniert, dann kann man sich immer noch darauf verlassen, dass man mindestens 5 Stunden Sitzfleisch mitbringen sollte. Am Schauspielhaus in Hamburg hat Castorf nun Shakespeares Hamlet und Heiner Müllers Hamlet-Maschine miteinander verwoben. Auf der Website des Theaters lässt sich nachlesen, dass diese zu Zeiten Shakespeares spielt und trotzdem gibt es Atomschutzbunker. Ein typischer Castorf also? Das habe ich unseren Kritiker Michael Lages gefragt.
Das ist insofern ein typischer Castorf, als man danach erstmal sprachlos ist. 6,5 Stunden sind es etwa, also 20 nach Mitternacht ist der Letzte raus aus dem Theater. Und wie man mit diesen unglaublichen Mengen von Assoziationskram im Kopf danach irgendwie ordentlich zur Straßenbahn gehen kann, das ist wirklich sehr, sehr schwer verständlich. Das ist Hamlet, ja. Und es ist auch die Hamlet-Maschine, mit der geht's los. Aber von dort springt die Aufführung sofort, und weil von Aufruhr die Rede ist, zum Aufstand 1956 in Ungarn. Von dort geht's ziemlich zügig weiter nach 1989. Und dazwischen dann noch Heiner Müller-Texte, die zu den Ikonen der Literatur gehören. Das ist alles so ineinander verzahnt und eben nicht blöde miteinander verklebt, sondern das hat immer alles miteinander zu tun.
Es klingt ein bisschen wie ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte, aber wer ist denn dieser Hamlet bei Castorf?
Also dieser Hamlet ist tatsächlich der Hamlet und wir verfolgen ihn diese 6,5 Stunden lang durch das Stück, wie er den toten Vater als Geist sieht, wie er den Onkel, der jetzt sein neuer Vater ist, hassen lernt und die Mutter letztlich auch, wie Polonius nach 5 Stunden dann endlich auch stirbt. Wenn wir ankommen nach 6,5 Stunden, gibt es eine lange, lange Videosequenz, wo sich alle Ensemblemitglieder darüber unterhalten, was denn dieser Shakespeare für seine Zeit bedeutet hat. Mit ganz vielen Zitaten von lauter klugen Literaturwissenschaftlern, aber auch eben von sich selber, also den Ensemblemitgliedern selber, die sozusagen an sich die Frage stellen, was macht denn dieser Shakespeare mit mir nach so und so viel 100 Jahren? Zeigt er mir sozusagen einen Aufruhr, zeigt er mir eine Welt in Trümmern? Die Bühne ist in der Tat Ein Atomschutzbunker sieht auch aus wie bei alten Panzern, sozusagen die Panzerhaube oben. Das ist das einzige Requisit auf der Bühne. Hinten noch eine leuchtende Coca-Cola-Werbung. Die Bühne ist von Alexander Denitsch zugemüllt mit so schwarzen Pappelementen, die aussehen wie sehr große Schneeflocken. Und durch die wird auch immer wieder durchgekrochen. Das ist so ein Endzeitbild. Schon die Optik zieht einen rein in ja so eine Untergangsstimmung, die mit der Zivilisation und mit ihrer Unfähigkeit, Zukunft zu gestalten, zu tun hat. Mhm. Und wenn wir einen Kern beschreiben wollen dieses Abends, dann ist es genau das.
Heiner Müller hat sich in seiner Hamlet-Maschine 1979 uraufgeführt, an der DDR abgearbeitet. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Castorps Hamlet Premiere am Tag der Deutschen Einheit hatte, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Ja, ja, es gibt nach der Pause, nach 3,5 Stunden, nach der Pause gibt es eine wirklich sehr amüsante Reflexion auf diese ersten Jahre nach der neuen Einheit. Da redet Castorp die ganze Zeit über sich selbst, beziehungsweise er lässt den Schauspieler Matti Krause, der sonst den Horatio spielt, lässt den Schauspieler Matti Krause darüber resonieren, was denn dieser Castorp damals war, wie der Westen ihn sozusagen als Freiheitskämpfer und als Widerständler aus dem Osten sah und er selber vielleicht eigentlich nur einfach ordentlich gut und gut bezahlt arbeiten wollte, zum Beispiel in Basel, zum Beispiel in Köln. Und das ist eine so hochironische, selbstreflexive und ziemlich rückhaltlose Aufarbeitung der eigenen Geschichte im historischen Zusammenhang der Wendegeschichte. Das ist extrem amüsant und der zweite Teil bringt einen plötzlich in so eine, wir können auch drüber lachen Stimmung, die vorher nun wirklich extrem sehr, 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 sehr selten gewesen ist. Mit der Fantasie dieses Regisseurs und ja immer auch Dramaturgen Frank Castorp und mit den Videos und mit dem Bühnenbild und mit den herrlichen Kostümen von Adriana Braga-Perezki. Und das ist alles drin in diesem Kosmos Castorp. Wenn man guter Stimmung ist und gutes Durchhaltevermögen hat, dann folgt man ihnen an jeden dieser Orte. Und es ist immer eine Bereicherung und immer ein großes Erlebnis.
Ein furioser Hamlet-Abend von Frank Castorp in Hamburg findet unser Theaterkritiker Michael Lages. Impressionismus, das war erstmal ein Schimpfwort. Was die französischen Maler wie Monet auf die Leinwand tupften, setzte sich in Frankreich dann aber doch durch. Im Deutschen Kaiserreich dagegen war alles Französische und damit auch der Impressionismus verpönt. Dass es sowas wie einen deutschen Impressionismus, für den vor allem die Maler Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Lehvogt standen, überhaupt gab, das war dem Direktor der Berliner Nationalgalerie, Hugo von Tschudi, und dem Kunsthändler Paul Kassierer zu verdanken, die den preußischen Kulturkampfnationalismus ablehnten. Die deutschen Impressionisten werden bei uns allerdings selten im Zusammenspiel gezeigt. Und das ändert sich jetzt mit einer Ausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Impressionismus in Deutschland, Max Liebermann und seine Zeit, heißt sie. Das meint die Zeit zwischen 1880 und 1920. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Das entscheidende Datum für die Rezeption des französischen Impressionismus in Deutschland ist der Krieg von 1870-71. Im neu entstandenen Deutschen Reich wurde die Kunst des sogenannten Erbfeinds ausgegrenzt und alle, die sich für den impressionistischen Stil des hingetupften Augenblicks begeisterten, waren dem Kaiser höchst selbst verdächtig. Historienmalerei war das größte, Alltagsszenen nicht bildwürdig. Max Liebermann, der zwischen 1873 und 1878 immer wieder in Paris war, aber zunächst im holländischen Stil Waisenhäuser, Judengassen und Gemüsemärkte erkundete, wurde als Schmutz- und Arme-Leute-Maler verspottet. Wenn man das weiß, steht man im Burda-Museum vielleicht etwas nachdenklicher vor Liebermanns Schweinemarkt in Haarlem oder Gotthard Kühls Waisenkindern in Lübeck. Der Unterschied zum französischen Impressionismus ist,
dass der deutsche Impressionismus insbesondere in der Frühphase noch näher am Realismus oder Naturalismus ist. Also es gibt eine größere Bedeutung von Genremalerei statt von reiner Landschaft. Und die Deutschen haben immer noch ein stärkeres Interesse an Narrativ und an anekdotischen Details.
Sagt Kurator Daniel Zamani. Aber sie haben, genau wie die Franzosen, Interesse am Theatralischen. Max Slevogts imposant flirrende Darstellung des Opernsängers Francisco d'Andrade von 1901, der in Mozarts Don Giovanni zu Festivität und Frauenverführung auffordert, ist eines der prägenden Bilder der Ausstellung. Das Werk wird selten ausgeliehen und im Burda-Museum sind nun auch die beiden weiteren Slevogt-Großformate des Andrade-Motivs zu sehen, ein seltener Glücksfall. Die klug aufgebaute Ausstellung führt uns aber vor allem durch den Aufstieg des deutschen Bürgertums zwischen 1880 und 1920. Die von Max Liebermann zusammengehaltenen Künstler der Berliner Sezession sind die Begleiter dieses Phänomens. Die Auflösung des Pinselduktus, die fein abgestuften Farbvaleurs in Kleidern, Gesichtern und im Bild beherrschenden Lichteinfall in Innenräume sind das eine. Wesentlich ist aber, dass mit Liebermanns Biergärten, mit Reitern und Segelbooten nun die Freizeitgestaltung des Bürgertums in den Blick kommt und in Fritz von Udes Kinderbildern kleine, selbstbewusste Personen als Hoffnungsträger inszeniert werden. Deutlicher noch bei Sabine Lepsius, deren legere, liebevolle Kinderporträts vor allem von jüdischen Familien in Auftrag gegeben wurden.
Wir wollen diese Werke der Frauen, also Dora Hitz, Sabine Lepsius, aber auch Maria Slavona und Eva Stort, nicht in ein Frauenkabinett bannen, sondern sie ja gleichberechtigt neben den Werken von ihren männlichen Kollegen zeigen, denn so sind sie auch historisch auf Ausstellungen der deutschen Impressionisten um 1900 schon zu sehen gewesen.
Gleichzeitig gibt die Ausstellung mit Lesser Uri, dem Maler des Großstadtdunkels, einen Raum, fantastisch spiegelnde nächtliche Bilder der mit Straßenlaternen elektrifizierten Stadt. Dann schnelle, monethafte Freiluftmalerei von Slevogt, in der das Sonnenlicht dominiert, Liebermanns ockerfarbene Strandbilder von Nordwig, die sinnlichen, an Van Gogh orientierten Stillleben von Maria Slavona. Max Liebermann wurde schon früh als Jude angefeindet, auch als Präsident der Preußischen Akademie der Künste. Mit seiner Villa am Wannsee und dem weitläufigen Garten hatte er sich aber ein Refugium geschaffen, das ihm Abstand zur Berliner Politik ermöglichte. Die dort ab 1909 bis zu seinem Tod 1935 entstandenen Bilder sind das stärkste Kapitel der Ausstellung. Weil hier nicht nur atmosphärisch eine licht- und pflanzendominierte Gegenwelt zur Großstadt entsteht, sondern auch malerisch noch einmal ein Quantensprung stattfindet. Ähnlich wie Claude Monet mit seinen das Abstrakte schon streifenden Seerosen begibt sich Liebermann hier noch einmal auf eine neue Reise. Mit den dick aufgetragenen Farben seiner Blütenstauden, den rot-grün und blau-violett schimmernden Blütenterrassen, dem dynamisch wuchernden Buschwerk erfindet er sich malerisch noch einmal neu. Ein Hortus conclusus als Rückzugsort, der gegen die Nazis am Ende nicht half.
Christian Gampert über die Ausstellung Impressionismus in Deutschland, Max Liebermann und seine Zeit im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Es ist noch nicht so lange her, dass das Goethe-Institut bekannt gab, in vielen Ländern Büros und Häuser zu schließen. Das wurde mit gekürzten Mitteln begründet, aber auch damit, den Fokus auf neue Büros in anderen Ländern zu legen. Das hat insofern eine gewisse Logik, als dass der Kernauftrag des Goethe-Instituts auf der Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur liegt und die politischen Bündnisse gerade in den letzten Jahren sehr in Bewegung waren. Inwiefern nun ein neues Goethe-Institut in den USA, in Houston, Texas, in diese Strategie passt, das weiß Wladimir Balzer, der bei der Eröffnung am Donnerstagabend Ortszeit dabei war.
Das neue Goethe-Institut in Houston ist nicht alleine. Es ist umgeben von Galerien, Coworking-Flächen und Restaurants. In einem alten Postgebäude aus den 60ern, entkernt und umgebaut von Architekt Rehm Koolhaas. Er hat das Dach geöffnet und so kommt hier überall Licht in das einst hermetische, funktionale Gebäude. Hier arbeitet demnächst Sandy Schwalen. Sie leitet diese neue Repräsentanz.
Wir sind Coworking Space im Post Houston. Und hier am Ende vom Flur sieht man, Goethe-Institut klebt an der Tür. Sprache, Kultur, Deutschland steht immer dran. Genau. Und hier ist das Office. Wir sind jetzt zu zweit.
Das war's auch schon. Kein eigenes Gebäude, kein eigener Empfang, keine eigenen Veranstaltungsräume. Es ist genau ein Raum, aus dem heraus die deutsche Amerikanerin mit ihrer Kollegin Kulturarbeit betreiben wird. Erstmal nur für Texas, einen der größten Bundesstaaten der USA und politisch äußerst konservativ, später vielleicht auch für benachbarte Südstaaten.
Wir möchten an einem Ort, wo wir Menschen erreichen, die wir vielleicht bisher nicht erreicht haben, tätig werden.
Sagt Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts oder CEO, wie er sich hier der Einfachheit halber vorstellt. Man merkt ihm an, wie wichtig diese neue Eröffnung für ihn ist. Auch in Erinnerung daran, dass es bis vor 25 Jahren noch ein Goethe-Institut in Houston gab. Schon damals wurden Institute geschlossen, weil woanders neue eröffnet werden sollten, vor allem in Osteuropa. Jetzt aber ist das Deutsche Auslandskulturinstitut wieder zurück in diesem Riesenbundesstaat mit einer langen deutschen Einwanderertradition und starken wirtschaftlichen Beziehungen nach Deutschland, trotz der neuesten Hürden.
The future of the Transatlantic Partnership is now, and it is here.
Hier liegt die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft, sagt Ebert und winkt Richtung der Blaskapelle aus Bayern, die vom hiesigen Generalkonsulat organisiert die US-Hymne anstimmt. Trotz der Folklore und der vielen Beschwörungsformeln ist natürlich allen klar, ohne dass sie es ins Mikro sagen würden, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis noch nie so belastet war. Es geht um die Rolle der USA in Europa, es geht um Handel, es geht um politische Spaltung und es geht um Freiheit von Kunst und Wissenschaft.
Was wir im Moment feststellen, und darüber sind wir sehr froh, dass die aktuelle Regierung sich sehr positiv gegenüber der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik äußert. Das sind Themen wie Fachkräfte, ist aber auch das Thema Freiheit. Ja, es geht ja um Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. Bei allen diesen Themen spielt das Goethe-Institut und die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eine Rolle.
Das Goethe-Institut ist seit über 2 Jahren in einem Umbauprozess. Der Etat wird kleiner, also wird an der Infrastruktur gespart. Weniger Flächen, mehr Programm. In Houston wird das durchgespielt. Die Programmmittel sind doppelt so hoch wie bei den bestehenden Goethe-Instituten in den USA, bei deutlich weniger Personal. Was es bereits gab, war ein künstlerischer Spaziergang durch die Stadt, in dem Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen zusammengebracht werden sollten. Kontakte sind auch hergestellt zur Kunst- und Musikszene, aber auch zu Traditionsvereinen, die dringend eine Erneuerung brauchen. Gerade Houston ist mit seiner vielfältigen Stadtgesellschaft einer der diversesten Orte der USA, kulturell und sozial. Daran will das Goethe-Institut anknüpfen. Sandy Schwalen als Leiterin hier in Houston hat einiges vor.
Es ist wichtig, Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nicht so eine laute Stimme haben oder wo es vielleicht sonst untergeht.
Das Goethe-Institut sieht sich dort, wo es arbeitet, überall in der Welt, als Teil der Community, will sich möglichst unabhängig vom Geldgeber Auswärtiges Amt halten und schon gar nicht einfach nur Deutschland-Marketing betreiben. Das Goethe-Institut in Houston soll Vorbild werden. Kleine Struktur, viel Wirkung. Die anderen Institute, etwa in New York, Los Angeles, Chicago, ziehen mit und haben sich bereits verkleinert. Die Sprachkurse finden nur noch digital statt. Was nach Abbau klingt, könnte am Ende aber einfach nur eine nötige Erneuerung sein.
Wladimir Balzer war für uns bei der Eröffnung eines neuen Goethe-Instituts in Houston, Texas. Die Autoren der ZDF-Serie Uncivilized, Balal Bahadir und Chardash Yüksel, wurden im Frühjahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Jetzt haben sie erklärt, den Preis zurückgeben zu wollen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, sie wollen sich durch die Rückgabe solidarisch zeigen mit der Medienkritikerin und Aktivistin Judith Scheid. Der hatte der Förderverein des Grimme-Instituts erst einen Preis zugesprochen für ihre Beschäftigung mit der deutschen Nahost-Berichterstattung, ihn dann aber wieder aberkannt, denn Scheids Darstellung fördere antisemitische Narrative, hieß es. Jetzt werfen Bahadir und Yüksel der Leiterin des Grimme-Instituts, Cidem Usunolu, vor, in dem Konflikt geschwiegen zu haben. Sie dagegen wies die Kritik zurück. Sie treffe die falsche Institution, denn der Förderverein, der Scheid den Preis aberkannt hatte, agiere unabhängig vom Grimme-Institut. Er war Romanautor, Dramatiker, auch Müllmann. Der Tscheche Ivan Klima. Seine Familie war jüdischer Herkunft. Als Kind überlebte er das Lager Theresienstadt. Später galt er in der kommunistischen Tschechoslowakei als einer der bekanntesten Autoren, neben Milan Kundera und Bohumil Hrabal. 1967 wurde Klima nach seiner Kritik an der öffentlichen Zensur aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Seine Bücher wurden verboten, er hielt sich mit Jobs bei der Stadtreinigung oder als Landvermesser über Wasser. Verbittert haben ihn seine Erfahrungen nie, so sagte er bei einer öffentlichen Veranstaltung.
Dieses totalitäre Regime war eigentlich für einen Schriftsteller vielleicht inspirativer als eine funktionierende Marktwirtschaft. Ich spreche jetzt nicht von den menschlichen Beziehungen, sondern von dem politischen Hintergrund.
Auch sein Verhältnis zu Deutschland blieb unverkrampft. Die meisten seiner Bücher sind auch auf Deutsch erschienen, denn, so seine Begründung, dass die SS Deutsch sprach, könne man der Sprache ja nicht anlasten. 1993 erschien sein Wenderoman Warten auf Dunkelheit, Warten auf Licht und zuletzt seine Memoiren mit dem Titel Mein wahnsinniges Jahrhundert. Jetzt ist Ivan Klima mit 94 Jahren gestorben. Der Angriff vor einer Synagoge in Manchester vor zwei Tagen löst auch hierzulande betroffene Reaktionen aus. So warnt Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller heute vor dem zunehmenden Antisemitismus. Der Hass auf Juden zeige sich überall in Europa, sagte sie gegenüber der Welt am Sonntag. Israel werde immer mehr isoliert, auch in Kultur, Sport und Wissenschaft. Bereiche, die mit dem Krieg gegen die Hamas nichts zu tun hätten, so Hertha Müller.
Das waren die Kulturmeldungen von Nicole Strecker. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht einen Frieden in Gaza in greifbarer Nähe. Mehr zur Lage dort gleich in den Informationen am Abend mit Fanny Buschert. Ich bin Anja Reinhardt, das war Kultur heute. Danke fürs Zuhören.